Mir kam also selbst auf dem Weg in diesen OP-Saal überhaupt nicht in den Sinn, dass diese Schmerzen von einer lebensbedrohlichen Erkrankung ausgelöst wurden. GAD wird immer noch häufig unterdiagnostiziert, also gar nicht erkannt. Und da gibt es auch ein Beispiel aus unserer Gruppe. Die hat ihre Diagnose GAD erst bei ihrem zweiten Herzinfarkt erhalten. Es sollte mehr zu GAD geforscht werden, zu den Ursachen, zu den Risikofaktoren und eben auch zu den Behandlungsmöglichkeiten.
Impuls, der Podcast der Deutschen Herzstiftung. Für alle, die mehr über ihr Herz wissen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Impuls. Ein plötzlicher Riss in der Wand einer Herzkranzarterie ist meist ein lebensbedrohliches Ereignis. Denn bei dieser sogenannten spontanen Koronararteriendissektion, kurz SCAT, spaltet sich die innere Schicht eines Herzgefäßes auf und es dringt Blut zwischen die Wandschichten ein. Dadurch verengt oder verschließt sich das Gefäß, sodass der betroffene Teil des Herzmuskels nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt wird. Ein Herzinfarkt ist die Folge. Was spürt man als Patient? Gibt es Warnsignale oder bestimmte Risikofaktoren? Darüber rede ich in dieser Impulsfolge mit Ulrike Strecker. Sie hat eine solche SCAT erlebt und überlebt und sie hat daraufhin eine Selbsthilfegruppe gegründet. Denn es gibt einige PatientInnen, die das gleiche Schicksal teilen. Mein Name ist Ruth Ney, ich bin Medizinredakteurin der Herzstiftung. Hallo Frau Strecker, schön, dass Sie heute meine Gesprächspartnerin sind.
Ja, guten Tag Frau Ney, ich freue mich auch sehr.
Frau Strecker, können Sie uns vielleicht zunächst einmal von diesem Tag erzählen, an dem Sie die Koronararteriendissektion erlitten haben? Welche Symptome hatten Sie bemerkt?
Ja, Sie können sich vorstellen, dass ich mich an diesen Tag noch ziemlich genau erinnere. Es war ganz früh morgens. Ich war gerade aufgestanden und stand unter der Dusche und spürte plötzlich tiefe Brustschmerzen, starke Brustschmerzen, die wirklich tief im Innersten meines Körpers waren. Diese Schmerzen ließen einfach nicht nach. Ich versuchte dann, die Position zu wechseln, also mich hinzulegen oder mich hinzusetzen. Aber die Schmerzen blieben. Es war zu früh, einen Arzt aufzusuchen. Und deshalb rief ich den Notruf an, 112. Und das war, wie ich erst später wie mir später erst bewusst wurde, zum Glück, denn der Rettungsdienst machte ein EKG und ich wurde sofort ins Krankenhaus gebracht.
Und da konnte man Ihnen dann direkt dann weiterhelfen, dass Sie sofort in die Notversorgung kamen?
Genau, ich wurde dann gleich so in den OP gebracht, aber mir kam also selbst auf dem Weg in diesen OP-Saal überhaupt nicht in den Sinn, dass diese Schmerzen von einer lebensbedrohlichen Erkrankung ausgelöst wurden. Ich dachte an etwas Harmloses wie eine Muskelverspannung, denn ich war bis dahin völlig gesund, bin eine sportliche Person und aktiv und habe keine der üblichen klassischen Risikofaktoren, auch keine familiäre Vorbelastung und habe überhaupt nicht mit einem Herzinfarkt gerechnet.
Ja, das ist ja wirklich das Fatale an einer SCAT, dass dieses gefährliche Ereignis mit diesem Riss in der Innenwand des Herzgefäßes ebenso völlig unerwartet bei ansonsten gesunden und meist noch jüngeren Frauen auftritt. Also es sind überwiegend so 85-90% Frauen betroffen. Und trotzdem, in Deutschland wird diese spontane Koronararteriendissektion ja nur selten thematisiert und ist auch den Ärzten oft nicht so bekannt. Und das lässt natürlich bei Betroffenen viele Fragen offen. Wie sind Sie denn letztendlich an Informationen gekommen, was bei Ihnen vorgelegen hat?
Das war tatsächlich eine ziemliche Herausforderung. Ich habe dann im Internet recherchiert und dort gab es fast nur englischsprachige Informationen. Also da möchte ich zum einen die Webseite der Mayo Klinik in den USA erwähnen. Die gilt ja als führende Einrichtung für die SCAT-Forschung. Und auch die Webseite von einer britischen Selbsthilfeorganisation wie SCAT, die wirklich ganz wunderbare Informationen auch für Patienten Betroffene bereitstellt und auch für das medizinische Personal. Zudem habe ich mich durch wissenschaftliche Publikationen gekämpft und noch über YouTube stundenlang mir medizinische Fachvorträge, eben alles auf Englisch angeschaut. Mhm. Und ich empfand diese Informationslücke wirklich ziemlich frustrierend, denn wenn man eine so ernsthafte Erkrankung hat, möchte man doch auch verständliche Informationen in der Muttersprache haben.
Und Sie haben ja Gott sei Dank alles soweit gesundheitlich gut überstanden und Sie sind dann auch weiter aktiv geblieben oder geworden, indem Sie nämlich eben für den deutschsprachigen Raum eine Selbsthilfegruppe, die SCAT-Herzen, ins Leben gerufen haben. Was hat Sie denn genau motiviert, eine Selbsthilfegruppe für SCAT-Betroffene zu gründen?
Ja, also neben dieser fehlenden deutschsprachigen Information kam dann auch noch die Schwierigkeit dazu, einen Spezialisten für diese Erkrankung in Deutschland zu finden. Ich bin dann letztendlich in der Schweiz gelandet, weil ich niemanden gefunden habe. Mhm. Zudem stellte ich auch fest, dass bei den Ärzten in meinem persönlichen Umfeld relativ wenig oder auch gar nichts über SCAT bekannt war und eine große Unsicherheit darüber bestand, wie man das überhaupt behandelt. Denn es gibt keine speziellen Leitlinien für SCAT. Das ist eben wirklich ein großes Problem. Somit, wenn man das nicht kennt, gibt es keine Möglichkeit, da ein Behandlungskonzept vorzuschlagen.
Das fällt dann alles letztendlich unter Herzinfarkt.
Genau.
Weil die Symptome so ähnlich sind und die Symptomatik, also akutes Koronarsyndrom.
Es ist ja auch ein Herzinfarkt, aber das war mir ja durch meine Internetsuche auch klar geworden, dass eben ein durch eine SCAT ausgelöster Herzinfarkt etwas ganz anderes ist. Er hat andere Ursachen und bedarf eben auch einer anderen Behandlung. Und ich empfand eben, dass es einfach zu wenig Unterstützung in dieser wirklich extrem schwierigen Situation gab. Ja, und das wollte ich ändern.
So eine Selbsthilfegruppe zu gründen, ist ja, glaube ich, nicht so ganz selbstverständlich. Wie haben Sie denn die ersten Schritte unternommen, um dann eine Selbsthilfegruppe für einen Patientenkreis zu gründen, der ja sehr klein erstmal ist und weil das Krankheitsbild so wenig bekannt ist?
Ja, ich hatte eben auch damit keinerlei Erfahrung und habe dazu recherchiert, bin dabei dann auf verschiedene Organisationen gestoßen, die die Gründung von Selbsthilfegruppen unterstützen. Dort erfuhr ich dann auch von den sogenannten blauen Adressen. Dabei handelt es sich um eine Liste mit seltenen Erkrankungen und Informationen dazu. Und ja, in dieser Liste waren die spontane Corona-Dissektion nicht aufgeführt. Dafür habe ich dann erstmal gesorgt, dass sie dort erscheinen.
Ja, sehr wichtig.
Dann waren ganz einfache praktische Dinge zu regeln. Ich brauchte einen Namen für die Gruppe. Ich brauchte eine Mailadresse, die ich mir einrichten musste. Und ich habe ein Logo entwickelt, damit wir auch in den Social Media Kanälen ansprechend beworben werden konnten. Ja, als größte Herausforderung erschien mir dann, wie finde ich jetzt überhaupt weitere Betroffenen? Wie können andere von der Gruppe überhaupt erfahren? Und da helfen dann auch diese Organisationen, die eben auch Listen haben, die sie ins Internet stellen, und auch die Deutsche Herzstiftung, die ja eine ganze eigene Webseite hat, in der sie Selbsthilfegruppen, die sich um die Herzgesundheit bemühen, auflisten.
Dadurch kam auch unser Kontakt dann zustande.
Genau. Darüber bekommen auch heute noch einige Betroffene, die uns darüber finden. Ja, und dann ging alles erstaunlich schnell. Es haben sich innerhalb kurzer Zeit zwei weitere betroffene Frauen bei mir gemeldet. Und mit drei Personen ist man dann offiziell eine Gruppe. und wir konnten starten. Mhm. Wir hatten dann unser erstes Treffen Anfang Februar 2024, also im letzten Jahr. Ja, neben dem Austausch und der gegenseitigen Unterstützung, das sind ja die zentralen Ziele so einer Selbsthilfegruppe, war es mir aber immer auch ein wichtiges Anliegen, dass auch Informationen zu dieser seltenen Erkrankung bereitgestellt werden können und dass wir eben auch dadurch mehr Bewusstsein schaffen. Mhm. Das gilt für die Bevölkerung, aber auch beim medizinischen Personal.
Ja, das sind ja auch ganz, ganz wichtige Ziele einer solchen Selbsthilfegruppe. Wie hat sich denn inzwischen die Gruppe weiterentwickelt? Ja. Wie viele Mitglieder haben Sie denn jetzt heute und welche Aktivitäten insgesamt bietet Ihre Gruppe an?
Ja, auch die Entwicklung der Gruppe ging einfach rasant voran. Wir begannen ja, wie eben berichtet, mit 3 Teilnehmerinnen und sind inzwischen fast 40 betroffene Frauen. Mhm. Es hatten sich auch inzwischen 2 Männer bei uns gemeldet, die aber dann doch nicht an den Gruppentreffen teilgenommen haben. Ja, zur Struktur. Unsere jüngste Frau in der Gruppe erlitt Lestat mit 23, die älteste war 64 Jahre und der Durchschnitt, der liegt bei 59 Jahren. Mhm. Um nochmal zu den Aktivitäten zu kommen, wir machen ja regelmäßigen Austausch, der einmal monatlich stattfindet. Zudem laden wir aber auch verschiedene Experten zu unseren Online-Treffen ein. Das können Kardiologen oder Kardiopsychologen sein, die dann über ihre Arbeit berichten und, was für uns auch sehr wichtig ist, für unsere Fragen zur Verfügung stehen. Mhm.
Die Online-Treffen sind wahrscheinlich auch gut, weil man halt eben dann deutschlandweit leicht agieren kann.
Genau, also das ist eben dringend notwendig, weil wir auch sehr weit verstreut über Deutschland sind und anders wäre es nicht möglich, dass wir uns ja austauschen können in angemessener Zahl. Obwohl langsam bilden sich gewisse Cluster, aber wie gesagt, es ist für alle immer das Online-Treffen das Hauptanliegen. Aber wir haben als besonderes Highlight in diesem Jahr ein erstes persönliches Treffen geplant. Das ist unseren Frauen, uns allen auch besonders wichtig gewesen, da wir das doch was anderes ist, wenn man sich einmal wirklich live und in Farbe sieht, als immer nur als kleine Kachel auf dem Bildschirm. Mhm,
ganz sicher. Mit den Erfahrungen, die Sie so inzwischen in Ihrer Gruppe gesammelt haben, gibt es da vielleicht auch Beispiele, die besonders eindrücklich die Situation durch eine solche Koronararteriendissektion und vor allem auch die Probleme der Nachsorge und auch der Versorgung während des Ereignisses beschreiben?
Ja, es gibt einige Fallbeispiele. Also man kann eigentlich ganz am Beginn anfangen. Manche Frauen, die kamen mit massiven Symptomen, also Brustschmerzen, in die Notaufnahme und wurden ohne entsprechende Untersuchungen einfach wieder nach Hause geschickt. Bei anderen, die wurden dann zwar behandelt, aber bereits nach einem sehr kurzen Krankenhausaufenthalt wieder entlassen und erhielten den einfachen Rat, ruhen Sie sich ein bisschen aus und dann kommt schon alles wieder in Ordnung.
Okay, weil einfach die Frauen nicht in das typische Schema Herzinfarkt gepasst haben?
Ja, also ich denke, das ist ja ein generelles Problem, dass Frauen besonders in der Herzdiagnostik schlechter behandelt werden als Männer. Man rechnet nicht damit. Und eben besonders bei jungen Frauen, jüngeren Frauen ohne offensichtliche Risikofaktoren, da startet praktisch die Diagnostik gar nicht. Mhm. Und das ist auch praktisch das nächste weitere typische Problem, GAD wird immer noch häufig unterdiagnostiziert, also gar nicht erkannt. Und da gibt es auch ein Beispiel aus unserer Gruppe. Die hat ihre Diagnose GAD erst bei ihrem 2. Herzinfarkt erhalten. Erst dadurch wurden die Ärzte so ein bisschen aufmerksam und es wurden nochmal die Unterlagen des ersten Ereignisses überprüft, um dann rückblickend festzustellen, dass eben es auch ihr erster Infarkt durch eine SCAT verursacht wurde. Weiterhin, Sie wollten ja ein paar kritische Beispiele noch hören. Ist besonders problematisch, dass, oder kann es besonders problematisch sein, wenn Stents implantiert werden. Denn bei SCAT sind ja die Gefäße besonders fragil. Und da haben wir in unserer Gruppe einen Fall, bei dem die Stent-Operation insgesamt 5 Stunden andauerte. Es war wirklich schlimm. Bei ihr war ein großes Herzkranzgefäß betroffen, das dann fast vollständig spiralförmig eingerissen war. Und ja, es war einfach wahnsinnig schwierig, da wieder den Durchfluss herzustellen. Bei einer anderen Stent-Operation wurde der Stent nicht richtig platziert. Und das erforderte einen weiteren neuen Kathetereingriff 2 Tage später, bei dem dann wieder 2 Stents implantiert wurden. Und gerade als diese Operation abgeschlossen war und der Katheter praktisch aus ihrem Körper entfernt war, erlitt die arme Frau an einer anderen Stelle eine weitere SCAT. Die wurde dann zwar nicht mit einem Stent behandelt, aber sie schwebte wirklich noch tagelang in Lebensgefahr.
Ja, das hat auch Professor Blankenberg vor kurzem in einem Vortrag während der Jahrestagung der Deutschen Kardiologen in Mannheim sehr eindrücklich beschrieben, dass man oft eigentlich gar nichts machen sollte, weil man bei einer Katheterbehandlung im schlimmsten Fall den Riss eher noch vergrößert und durch das Setzen des Stents. Aber dazu muss man erstmal ein Bewusstsein haben, dass es eine SCAT einen Riss in der Arterienwand geben kann, der Ursache der Beschwerden ist.
Genau, aber eben allgemein herrscht jetzt wirklich die Ansicht, bei einer SCAT, wenn möglich, auf Stents und alle weiteren Eingriffe so weit möglich zu verzichten. Das ist der beste Ansatz. Man nennt das den konservativen Ansatz. Ja, ich also noch ein besonders dramatisches, was auch sehr typisch für SCAT ist, wenn eine von unseren Mitgliedern erlitt ihre SCAT während ihrer ersten Schwangerschaft. Und da kam natürlich noch zu der Sorge um die eigene Gesundheit auch noch die Angst um das ungeborene Kind. Sie war dann wochenlang auf den verschiedensten Intensivstationen und am Ende wurde das Kind dann Gott sei Dank gesund und munter per Kaiserschnitt auf die Welt geholt. Aber das war also nochmal eine besonders dramatische Geschichte.
Man kann sich also auch vorstellen, dass die Nachwirkungen eines solchen SCAT doch sehr massiv sind. Wie verändert sich denn der Alltag? Wie ausgeprägt ist die körperliche, aber vielleicht auch gerade deswegen, so von den Beispielen her gesehen, die psychische Belastung nach einer SCAT?
Ja, ein solches plötzliches Ereignis hat auf jeden Fall große Auswirkungen und kann auch in vielen Bereichen zu Veränderungen und auch zu Einschränkungen führen. Diese sind natürlich auch immer von der ganz individuellen Situation abhängig, auch von den Umständen, ob Spätfolgen, wie zum Beispiel eine Herzinsuffizienz durch den Infarkt entstanden sind. Ja, man kann aber sagen, da ja meist jüngere Personen betroffen sind, sind die Belastungen im Job ganz wesentlich. Und hier versuchen wirklich viele, ihre Arbeitsbelastung auch zu reduzieren. Zum Beispiel durch Verringerung der Arbeitszeit oder durch die Vermeidung von Schicht- und Nachtdiensten. Oder auch, sie versuchen generell Stress zu reduzieren. Das ist wirklich eine generelle Sache, die man so sagen kann. Weiterhin beeinflusst das natürlich auch alle anderen Bereiche, auch sportliche Aktivitäten und Freizeit. Wir haben sehr häufig über das Thema Urlaub in unserer Gruppe gesprochen. Was muss man jetzt dabei beachten, wenn man in den Urlaub fährt? Kann man überhaupt noch eine lange Flugreise wagen? Wie ist es mit abgelegenen Ferienorten? Kann man da hinreisen? Oder klimatisch besonders heiße oder kalte Regionen oder besonders hohe Regionen, wie bei Skireisen, ja häufig der Fall. Also da sind wirklich ganz viele Fragen und Unsicherheiten, die auftauchen. Dann hatten wir schon drüber gesprochen, Schwangerschaft bei jüngeren Frauen kann hat ein solches Ereignis auch Einfluss auf die Familienplanung. Kann man überhaupt nach einer SCAT noch eine Schwangerschaft riskieren? Das will alles wirklich gut überlegt sein. Und was Sie auch angesprochen haben, nicht zu unterschätzen, ist wirklich die psychische Belastung. Denn anders als bei der KHK, bei der koronaren Herzkrankheit, die sich ja langsam über Jahre entwickelt und auch irgendwie schon ankündigt, tritt ja die SCAT ganz plötzlich und völlig unerwartet auf. Und bei meist auch bis dahin überwiegend gesunden Personen. Das ist wirklich erstmal ein richtiger Schock, der einen trifft, aus heiterem Himmel. Und dann meistens auch ohne irgendwie eine erkennbare Ursache. Und dadurch, das kann man sich ja vorstellen, entsteht meist eine wirklich tiefe Verunsicherung. Hinzu kommt noch die Sorge vor einem Rezidiv, denn auch das Risiko für so ein Rezidiv ist leider relativ hoch. Und ja, so wundert es einen wahrscheinlich auch nicht, dass eben ein nicht unerheblicher Anteil der SCAT-Patienten eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt.
Man schätzt bis zu 50%. Ja. Haben Probleme mit posttraumatischer Belastungsstörung, Angststörung, ja. Sie haben es ja auch schon erwähnt, dass vor allem vielen Betroffenen gemein ist, dass sie die Angst haben, dass so etwas nochmal passieren kann. Wie gehen Sie denn bei den SCAT-Herzen genau mit dieser Sorge um?
Ja, das ist natürlich wirklich die größte Sorge für uns alle. Wir haben in unserer Gruppe mit einem Anteil von über 30%, einen relativ hohen Anteil von Betroffenen, die also ein erneutes Ereignis, ein Rezidiv erlitten haben. Und dadurch ist die Rezidivrate nicht mehr nur eine abstrakte Zahl, sondern sie bekommt richtig ein Gesicht oder sie bekommt verschiedene Gesichter. Es sind jetzt Menschen, die wir persönlich kennen. Das war für mich nochmal eine ganz andere Erfahrung. Aber im Grunde gibt es leider sehr wenig, was wir aktiv tun können, um einen erneuten SCAT zu verhindern. Ich hatte ja schon gesagt, meistens ist die Ursache gar nicht bekannt. Was wir tun können, ist, wir können darauf vorbereitet sein. Wir empfehlen, immer eine Notfallkarte und auch andere Dokumente, wie zum Beispiel einen Arztbericht, oder wenn man sich im Ausland befindet, Unterlagen in der Landessprache einfach dabei zu haben, damit im Fall des Falles alle wichtigen Daten vorhanden sind.
Sicherlich ein guter Tipp, ja.
Und übrigens, die Notfallkarte, die kann man auch kostenlos bei uns bestellen. Wir haben die wirklich schön drucken lassen. Die verschicken wir. Oder man kann über unsere Webseite runterladen und dann selber ausdrucken. Aber ich würde noch mal gern zurückkommen, was wir tun können. Also neben der Vorbereitung sollte man auch psychisch daran arbeiten. Man sollte langfristig versuchen, sich dieses Risikos wirklich bewusst zu sein und es nicht einfach dauerhaft zu verdrängen. Trotzdem sollte man nicht davon gelähmt werden. Also man muss lernen, damit in einer guten Balance zu leben. Und genau dafür ist eine Selbsthilfegruppe besonders wertvoll. Denn bei uns kommen ganz unterschiedliche Betroffene zusammen. Bei einigen ist das Ereignis schon sehr lange her, bei anderen ist es gerade erst passiert. Manche kommen gut mit ihrer Situation zurecht, andere weniger gut. Das ist ja auch nicht ein linearer Prozess, sondern das ist immer mit Schwankungen verbunden. Man erhält Tipps, was hat mir persönlich geholfen oder was sollte man besser nicht machen. Und das wird wirklich von den Betroffenen als große Unterstützung wahrgenommen.
Wenn auch Ihnen die Herzgesundheit wichtig ist, werden Sie Mitglied der Deutschen Herzstiftung. Infos dazu finden Sie im Internet unter herzstiftung.de. Sie haben es auch schon anklingen lassen, Risikofaktoren im Vorfeld zu erkennen, das ist wahrscheinlich auch sehr schwer. Also man weiß, es gibt eine polygenetische Ursache bei einigen Patientinnen, es gibt eine Bindegewebsschwäche, aber das weiß man ja alles vorher nicht genau. Bei den auslösenden Momenten oder Risiken, die dann zur SCAT beigetragen haben könnten und was man dann im Nachhinein noch tun könnte, haben Sie dazu Tipps oder was diskutieren Sie da untereinander?
Ja, wie Sie sagen, es gibt Risikofaktoren, die man vorher mit Sicherheit nicht kennt und auch häufig nachher nicht kennt. Also neben der genetischen Prädisposition und dieser anderen Gefäßkrankheit, die Sie erwähnten, der fibromuskulären Dysplasie, gelten auch noch sogenannte tortuose Gefäße, Koronargefäße dazu. Also das sind besonders geschlängelte Gefäße. Aber meistens weiß man das nicht und stellt es im Fall fest, wenn eben das Ereignis eingetreten ist. Ja, aber wie auch schon erwähnt, selbst eine Schwangerschaft zählt als Risikofaktor.
Aber eigentlich erst dann, wenn schon das Gefäß schwach ist und dann vielleicht durch das Pressen dieses schwache Gefäß dann reißen kann. Ansonsten wüsste man es ja.
Ja, aber es ist ja andersrum, wenn man eine SCAT hatte, dann kommt eben die Frage, wage ich eine Schwangerschaft oder nicht? Also klar, wenn man schwanger ist und das Gefäß reißt, dann ist nicht mehr viel zu regeln sozusagen. Mhm. Dann muss man sehen, wie man Mutter und Kind dann irgendwie rettet. Ja, das sind alles eben Dinge, wo man selber sehr wenig beeinflussen kann. Das Einzige, was jetzt noch sozusagen wichtig ist, Fallberichte haben gezeigt, dass Triptane, das sind Medikamente gegen Migräne, die ja auch eben häufiger bei Frauen auftritt, dass die eine SCAT auslösen können. Mhm. Und deshalb sollte man diese lieber meiden. Das ist auch eine Tatsache, die nicht unbedingt bekannt ist. Ja, als einziges Medikament zur Prophylaxe gelten zurzeit die Beta-Blocker, wobei dazu gerade eine wissenschaftliche Studie läuft. Das ist eine spanische Forschergruppe, die untersucht, ob die Einnahme von Beta-Blockern eben wirklich vor einem Rezidiv schützt oder zumindest das Risiko vermindert. Also schützen wohl nicht, aber zumindest das Risiko vermindert. Mhm. Da warten wir natürlich alle drauf. Mhm. Auf jeden Fall sollte man darauf achten, dass der Blutdruck immer, also wirklich dauerhaft im Normalbereich liegt. Das ist auch besonders für Frauen nach den Wechseljahren wichtig, denn durch die hormonellen Veränderungen kann sich ein selbst jahrzehntelanger niedriger Blutdruck, der eben oft bei jüngeren Frauen vorliegt, der kann dann ansteigen und muss dann wirklich auch medikamentös eingestellt werden. Blutdruck ist ja ein genereller Risikofaktor für Herz-Kreislauf, also erhöhter Blutdruck für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ja, weitere Empfehlungen, was man machen sollte oder besser vermeiden sollte, sind schwere körperliche Belastungen. Da zählt dann zum Beispiel das schwere Heben oder Pressatmung dazu. Wobei man das nicht auf Kilogramm auslegen sollte, sondern eben auch immer nach der eigenen körperlichen Fitness bemessen sollte. Aber wichtig ist eben, dass man vermeidet durch Pressatmung den Blutdruck ansteigen zu lassen. Hm. Und
ja, für alle wichtig, die im Fitnessstudio sind und dort Kraftübungen machen, dass man da dann einfach vorsichtig ist.
Genau, also lieber weniger Gewicht, dafür mehr Wiederholungen. Das ist so das Motto. Dann gibt es Empfehlungen zur allgemeinen Gesundheit, wie eine stressreduzierte Lebensweise, eben moderate sportliche Aktivität, oder gesunde Ernährung. Es gibt anders als bei der KAK keine spezielle Ernährungsempfehlung für SCAT oder nach einer SCAT. Aber natürlich helfen solche Empfehlungen dabei, wieder Vertrauen in den eigenen Körper aufzubauen. Sie werden mit Sicherheit nicht ein Rezidiv verhindern können. Hm. Aber dass man wieder ein besseres Gefühl bekommt.
Genau, alles was geht, dass man was Gutes für sich, seinen Körper, seine Gefäße tut.
Ja, und auch darauf achtet, nicht neue Risikofaktoren sozusagen dazu zu bekommen. Hm. Das ist auch steckt auch mit dahinter.
Ja, all das, was Sie auch geschildert haben, das verdeutlicht ja nochmal mehr, dass SCAT immer noch nicht vollständig erforscht ist. Und da tauchen, Sie haben ein paar ja auch schon angedeutet, Fragen auch in Ihrer Selbsthilfegruppe immer wieder auf. Welche Aspekte sollten denn tatsächlich dann nach Ihrer Ansicht noch stärker in die Medizin und in der Wissenschaft jetzt angegangen werden?
Ja, als erstes würde ich da sagen, es fehlen spezifische Leitlinien für die Behandlung. Also das betrifft Diagnostik und Therapie, Akuttherapie und Langzeittherapie. Da gibt es wirklich einen dringenden Bedarf, mhm. was sicherlich in der nächsten Zeit leider nicht zu leisten wird. Das wäre praktisch der nächste Punkt. Es fehlt eben an SCAT-Forschung. Es sollte mehr zu SCAT geforscht werden, zu den Ursachen, zu den Risikofaktoren und eben auch zu den Behandlungsmöglichkeiten. In dem Zusammenhang möchte ich erwähnen, es gibt ja jetzt zwei Studien, die beginnen in näherer Zukunft und wo eine gute deutsche Beteiligung mit dabei ist. Das freut uns natürlich sehr und das muss wirklich ausgebaut werden. Mhm. Weiterhin würden wir uns über spezialisierte Zentren oder SCAT-Sprechstunden freuen. So etwas gibt es in anderen Ländern und dadurch kann eben eine gezielte Betreuung auch gewährleistet werden. Und wir würden uns wünschen, dass Fachkongresse zum Thema SCAT stattfinden. Auch das gibt es in anderen Ländern. Am besten auch mit Einbindung von Betroffenen, aber insbesondere auch zur Vernetzung des medizinischen Personals und auch zur Förderung des Bewusstseins für diese seltene Erkrankung in der Bevölkerung. Mhm. Das wären so
ganz wichtige Aspekte. Unsere Wünsche. Mhm. Und da schließt sich auch meine weitere Frage an, eben nach diesen Erfahrungen in Ihrer Selbsthilfegruppe. Worauf sollten Ärzte denn noch stärker achten, wenn, es sind ja meist Frauen, mit Herzbeschwerden in die Klinik kommen?
Ja, ich hatte das ja schon erwähnt. Mhm. Es kommt immer wieder vor, dass insbesondere jüngere Frauen einfach wieder nach Hause geschickt werden. Also daher wäre es wunderbar, wenn die Ärzte in jedem Fall eine umfangreiche Herzdiagnostik durchführen und die Symptome nicht vorschnell irgendwie als Panikattacke oder andere harmlose Verspannung einstufen. Denn selbst wenn ein EKG keinen Hinweis auf einen Herzinfarkt gibt, kann ein Infarkt vorliegen und es sollten Troponinwerte im Blut überprüft werden. Also lieber einen Test zu viel machen als einen zu wenig. Mhm. Das wäre so unser Appell.
Also immer wieder das Bewusstsein dafür schärfen, dass ein Herzinfarkt auch durch eine SCAT ausgelöst worden sein kann. Gibt es denn abschließend etwas, was Sie anderen SCAT-Betroffenen, die vielleicht jetzt diesen Podcast hören, mit auf den Weg geben möchten, die vielleicht die Probleme nach einem gravierenden Ereignis noch mit sich alleine ausmachen?
Ja, ich würde sagen, suchen Sie sich unbedingt kompetente Hilfe. Nehmen Sie eine Reha in Anspruch, einfach um wieder ein besseres Gefühl dafür zu bekommen, was Ihr Körper alles kann. Unter professionelle Aufsicht können Sie das schrittweise wieder besser erreichen. Sie können wieder Belastungen aufbauen. Dann konsultieren Sie zumindest einmal einen SCAT-Spezialisten, um über Ihre ganz individuelle Behandlung zu sprechen und dann auch möglicherweise die Medikamente anzupassen. Für die psychische Belastung sollten Sie sich wirklich nicht scheuen, bei Bedarf professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Da wäre jetzt besonders ein Kardiopsychologe geeignet, also ein Psychotherapeut, der sich spezialisiert hat auf Herzerkrankungen. Mhm. Und dann natürlich der Austausch mit anderen Betroffenen. Er kann wirklich enorm viel Unterstützung bieten. Sie sind mit ihren Ängsten und Fragen nicht alleine. Wir bei den Stadtherzen, wir stehen Ihnen wirklich gerne zur Seite. Wenden Sie sich gerne an.
Ja, prima Appell. Vielen Dank, liebe Frau Strecker, dass Sie diese wertvollen Informationen von Betroffenen mit SCAT mit uns geteilt haben. Und Sie haben es schon erwähnt, die SCAT-Herzen, den Kontakt zu Ihnen, die werden Sie unten in den Shownotes nachlesen können. Und weitere Informationen auch zum Thema Koronardissektion und Herzinfarkt, neben vielen weiteren Informationen und Themen rund ums Herz, die finden Sie außerdem auf der Website der Deutschen Herzstiftung. Das ist Deutschlands größter Patientenorganisation für Menschen mit Herzerkrankung und für ihre Angehörigen. Für heute sage ich danke fürs Zuhören, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal bei Impuls. Wissen für Ihre Gesundheit.